Fokus Südwest ist zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 17. Juli 2025 durch Konrad. Die Themen: Kein ruhiges Hinterland für die AfD, Reportage zum AfD-Bürgerdialog und Gegenprotest in Schopfheim am Dienstag, den 15.07.2025. Gesammelte Eindrücke aus Schopfheim. Weltschlangentag am Mittwoch und wie geht es den Schlangen in Baden-Württemberg? Ein Gespräch mit dem Schlangenexperten des NABUs, Hubert Laufer.
Wir befinden uns jetzt gerade am Badischen Bahnhof in Basel. Wohin fahren wir denn?
Wir fahren nach Schopfheim.
Warum?
Weil da findet heute der AfD-Bürgerdialog, wie sie es nennen, statt. Und der wird heute von einigen GegendemonstrantInnen gestört und wir sind da, um das zu dokumentieren ein bisschen.
Willkommen an Bord von unserer kleinen flinken S6, die Sie, wie ich vorhin schon gesagt habe, früher oder später, ich hoffe, es wird wenigstens pünktlich, bis nach Zell in Wiesental bringen wird.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Wir sitzen jetzt hier in Schopfheim in einem Café namens Stadtmitte unter einem Schirm Meißels Weiße und vorne stehen drei Bier und jetzt sprechen wir mit einem Bewohner Schopfheims, der ein Cops Are Toys T-Shirt anhat. Du kommst aus Schopfheim. Was hältst du denn davon, dass der Bürgerdialog der AfD hier in Schopfheim stattfindet?
Ja, also in erster Linie halte ich davon echt nicht viel. Auf der anderen Seite kann ich es jedoch verstehen, da Schopfheim halt auch einfach im gesamten Wahlkreis Lörrach-Mülheim mit die meisten AfD-Wähler stellt und sie hier halt einfach hohen Zuspruch sich auch irgendwo erwarten. Aber ich denke, dem können wir mit der Gegendemo irgendwo ein bisschen entgegensetzen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du heute auf der Gegendemo. Was bewegt dich denn dazu? Warum sagst du, dieser Bürgerdialog sollte trotz der hohen Wählerschaft hier nicht stattfinden?
Um einfach der gesamten Partei und auch den Wählern vor allem hier in Schopfheim das Gefühl zu geben, eben keine demokratische und normale Partei zu wählen und einfach ein klares Zeichen dagegen zu setzen, dass die hier eben nicht einfach machen können, was sie wollen und einfach ihre Bürgerdialoge veranstalten können, ohne jegliche Gegenwehr, nenne ich es mal.
Nachdem wir dann unsere Kaltgetränke geleert hatten und noch ein kleines Hintergrundgespräch über die politische Szene Schopfheims beendet hatten, haben wir uns dann auf den Weg gemacht zum Kundgebungsort. Auf dem Weg sind wir dann auch am Rathaus vorbeigekommen. Da hing tatsächlich eine Regenbogenflagge.
Ja, wie uns später erklärt wurde, war das wirklich anlässlich dieses AfD-Bürgerdialoges, die wirklich nur deshalb gehisst wurde, um auch ein Zeichen dafür zu setzen, dass Schopfheim eben bunt und vielfältig ist, was ja auch das Motto der Gegendemo war.
Genau, wir sind dann so eine halbe Stunde vor Gegendemo Kundgebungsbeginn am Kundgebungsort angekommen. Es war noch nicht sonderlich viel. Omas gegen rechts haben auch Regenbogenflaggen verteilt.
Warum macht ihr denn als Bündnis eine Veranstaltung gegen diesen Bürgerdialog von der AfD? Ist das nicht eigentlich löblich, dass sowas stattfindet in Schopfheim?
Ja, ich finde es halt sehr scheinheilig. Das ist die AfD, tut jetzt so harmlos, kommt harmlos daher, wie jede normale demokratische Partei. Aber hinter der AfD steckt was ganz anderes. Da steht Ausgrenzung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, Diffamierung. Es steht Intoleranz, letztendlich auch Antidemokratie. Und für mich ist das so eine Politik, Wolf im Schafspelz. Ja, jetzt, und die haben sich auch ganz tolle Themen ausgesucht. Ja, Umwelt, Gesundheit, Bildung. Und deswegen werden wir nachher auch in den Redebeiträgen hören, dass wir genau zu den Themen was Besseres zu sagen haben, Wichtigeres zu sagen haben.
Gerade ist das mobile Bürgerbüro der AfD eingetroffen, begleitet von ganz vielen Pfiffen, aber auch von Beifall der Menschen hinter den Hamburger Gittern. Also wir stehen jetzt hier vorm AfD-Bürgerdialog mit zwei PassantInnen. Warum seid ihr heute hier?
um ein bisschen einfach gegen diesen Rechtsruck uns zu engagieren und ein bisschen Zeichen zu setzen, dass wir das Ganze nicht unterstützen, was hier passiert im Land und dass es immer noch Leute gibt, die stabil sind.
Kommt ihr aus Schopfheim oder woher kommt ihr?
Wir kommen aus der Nachbargemeinde aus Stein und das ist natürlich für uns ein kleiner Weg nur, aber trotzdem ein kleiner Weg, großes Zeichen.
Was denkt ihr, bringt es heute hier zu sein oder was wollt ihr damit wirklich erreichen?
Vielleicht gar nicht gegen die politischen Engagierten von der AfD drinnen, sondern für die Leute, die sich dazu berufen fühlen, dazuzuhören, dass die sehen, hey, da gibt es Leute, die finden das nicht so gut und vielleicht die einen Denkanstoß bekommen, hey, was ist denn dein dran?
Vielen Dank.
Gerne.
Warum seid ihr heute hier?
Also ich finde es halt sehr wichtig, wenn man sieht, dass die AfD und AnhängerInnen von der AfD sich hier versammeln können, dass man zeigt, dass es nicht die einzigen sind und dass die nicht unsere Bevölkerung repräsentieren, sondern dass wir auch die Gegenseite sind und dass wir genauso laut sind und auch zeigen, für was wir stehen.
Ja, also ich finde es sehr wichtig, gegen Rechtsextremismus einzustehen und ich finde es auch cool, dass so viele Leute hier sind und ja, ich finde es einfach was Wichtiges, hier zu sein und dagegen zu stehen.
Was denkt ihr, was es heute so für eine Veranstaltung wird?
Also ich hoffe, dass es friedlich verläuft. Ich glaube nicht, dass irgendeine gewalttätige Auseinandersetzung hier die Lösung wäre. Ich hoffe, dass es eine Veranstaltung ist, wo sich alle wohlfühlen, wo man vielleicht auch untereinander in Austausch kommt und sich gegenseitig bestärkt. Ja.
Wollen Sie... Zu welcher Veranstaltung gehen Sie denn heute?
Ja, die AfD hat heute Bürgerdialog. Haben Sie aber vielleicht mitbekommen, oder?
Ja, deswegen bin ich ja auch hier. Warum gehen Sie denn da heute hin?
Ja, weil Bürgerdialog eine Sache ist, ich bin Bürger und zum Dialog bin ich immer bereit.
Was halten Sie denn von der Gegendemonstration, die da auch gerade stattfindet?
Ja, ich finde es nicht so sehr gut, wenn man Gegendemonstrationen macht. Man sollte eigentlich sich an dem Dialog beteiligen. Wenn man gute Argumente hat, könnte man hingehen, könnte mitdiskutieren. Das wäre mein Ansatz.
Nachdem wir jetzt gerade offensichtlich einen Besucher des AfD-Bürgerdialogs gehört haben, der zwar sagt, er setze sich für demokratischen Dialog ein, gleichzeitig aber gegen Demonstrationen zu sein scheint, hören wir nun ein kurzes Interview mit dem Bürgermeister von Schopfheim, das wir am Rande der Kundgebung aufgenommen haben.
Sie nehmen heute auch an der Kundgebung teil als Bürgermeister von Schopfheim?
Ja, korrekt, das ist richtig. Ja, wir wollen auch ein Zeichen setzen, der Gemeinderat wollte auch ein Zeichen setzen und wir haben in Schopfheim jetzt die Regenbogenflaggen heute im Rathaus haben wir aufgehangen, am Kreisverkehr die Regenbogenflaggen. Wir wollen ein klares Zeichen sagen, wenn die AfD hier ist, dass es nicht einfach geräuschlos geht, sondern dass man einfach zeigt.
Sind Sie nicht als Bürgermeister dann nicht auch irgendwie der Neutralität verpflichtet, wenn solche Veranstaltungen stattfinden?
Ja, sagen wir mal Neutralität sicherlich ja, aber ich sage auch ganz klar, ich bin gegen das Extremistische, ja, sei es rechts oder links, ja, definitiv klar. Ich bin für eine Demokratie, die aus der Mitte kommt, aber sowas wie die AfD, das ist für mich ja sehr, sehr grenzwertig und deswegen bin ich da.
Was bedeutet denn die Regenbogenflagge am Rathaus für Sie?
Ja, die Regenbogenflagge heißt, dass Schopfheim bunt ist, Schopfheim ist offen, Schopfheim ist für Vielfalt da und das ist ein klares Zeichen und so ist Schopfheim auch. Wir sind eine offene Gesellschaft und für uns ist jeder herzlich willkommen und diese Vorurteile oder sonst irgendwas, das soll es bei uns nicht geben.
Sind Sie in den Prozess eingebunden gewesen, dass die AfD in die Stadthalle gehen durfte? Oder hatten Sie oder der Stadtrat da was zu sagen?
Nee, also wie gesagt, wir können die Partei schon noch erlaubt. Wir können ja nicht die Stadthalle verbieten. Die Stadthalle ist öffentlich, die kann man mieten. Ja. Ihr kann natürlich hingehen und sagen, die Stadthalle ist besetzt. Und dann sagen die mir, bitte geben Sie mir den nächsten Termin her. Wie gesagt, die Partei ist noch, wie gesagt, noch konform und solange, dann können die natürlich auch in die Stadthalle. Und wir haben natürlich eine schöne Stadthalle, die mitten im Landkreis. Ja. Und deswegen ist sie zum zweiten Mal gebucht. Man verhindern kann man es nicht. Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Du wurdest gerade weggeschickt von der Polizei. Was wurde denn da gesagt?
Genau, also ich war zusammen mit einer Truppe von GenossInnen. Wir wollten uns vorm Eingang der AfD-Veranstaltung positionieren. Und das ist so ein Bereich, wo eigentlich ein Gehweg, ein Bürger- oder Bürgerinnensteig verläuft. Und da wurde uns gesagt, es sei nicht zulässig. Das ist so eine Art Grauzone, wo wir uns aufhalten würden. Und genau, ich habe letztlich kundgetan, auch eine Spontandemonstration anmelden zu wollen da vor Ort. Und da wurde gesagt, nee, das ist nicht möglich, weil wir offenkundig nicht so spontan da seien, also ausgerüstet mit Schildern und ähnlichem mehr. und auf der Grundlage wurden wir leider weggeschickt. Das ist aber in dem Sinne nicht schlimm, weil wir jetzt einfach ein paar Meter weiter gegangen sind und jetzt füllt sich ja langsam auch die Straße mit Gegendemonstrierenden, die eben ihren Unmut kundtun wollen gegen die AfD-Veranstaltung hier. Ja.
Warum bist du heute hier?
Ich bin heute hier, ich bin ja Abgeordneter der Partei Die Linke und habe hier im Schwarzwald meine Teamklausur. Und dann haben wir aber spontan davon erfahren, dass die AfD ihren sogenannten Bürgerdialog hier abhalten möchte. Und wir finden, es sollte kein ruhiges Hinterland geben. Ich bin da ganz klar, für mich sind die AfD Faschisten und Faschistinnen und dagegen gilt es halt auf die Straße zu gehen. Das ist egal, ob Stadt, Land oder sonst wo, also denen sollte man einfach keinen Raum lassen.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ein Mann mittleren Alters, so um die 45, 50 Jahre, mit Glatze und Sonnenbrille, bewegt sich jetzt weg von der Bürgerhalle, von dem Bürgerdialog und wird mit Schwägesängen verabschiedet. Mir ist gerade noch nicht so ganz ersichtlich, ob er wirklich dazugehört oder nicht. Das wird sich aber jetzt gerade klären. Er spricht jetzt mit einer Demonstrantin.
Du bist gerade ein wenig aneinander geraten mit einem, der auch bei der AfD-Veranstaltung war. Was ist denn gerade passiert?
Das ist ein Langzeit-Kollege von meiner Mama. Ich habe den jetzt auch, ja, der kommt immer und sucht Bier. Und ich finde ihn eigentlich ein sehr sozialer Typ. So. Er ist Italiener, ich weiß noch nicht mal, ob der deutsche Pass hat. Das hat mich jetzt überrascht. Er meint, er ist gegen die Linken und gegen die Grünen und auch gegen die AfD. Ich weiß jetzt nicht, ob er mir das nur gesagt hat, weil er mich kennt, aber ich war total schockiert. Ja, klar verstehe ich es, ja, wie wir in diese Lage gekommen sind, aber ja, so empathielos, so, das macht Angst, gell, schon.
Es war dann 19.30 Uhr und der Bürgerdialog lief bereits seit einer halben Stunde und auch die Gegendemonstration verlief sich so langsam, löste sich auf und wir konnten dann nochmal kurz mit der Veranstalterin, Organisatorin von den Omas gegen Rechts ein Schlussfazit einholen.
Jetzt läuft ja gerade dieser sogenannte Bürgerdialog von der AfD. Was glauben Sie denn, passiert da gerade drin?
Oh, das weiß ich nicht. Es kommen zwei Landtagsabgeordnete, ein Bundestagsabgeordneter. Das hat man auf diesen Plakaten gesehen, die sie im Internet veröffentlicht haben. Ich kann mir vorstellen, was sie dazu sagen, zu den Themen. Was wir dazu zu sagen hatten, das haben wir vorhin hier, haben unsere Rednerinnen und Redner gesagt. Und das ist das, was zählt, nicht das, was die AfD sagt damit. Da müssen Sie die fragen, wenn Sie das wissen wollen.
Der Bürgerdialog ist mittlerweile in vollem Gange. Die Versammlung löst sich langsam auf. Und auch wir würden uns jetzt wieder in Richtung eines kalten Getränkes machen, bevor wir dann wieder den Heimweg Richtung Freiburg antreten. Es wird getanzt, es wird geredet, es wird wieder abgebaut. Und damit verabschieden wir uns von einer erfolgreichen Gegenkundgebung.
Heute ist Weltschlangentag, der 16. Juni, und ich bin hier verbunden mit einem Schlangenexperten vom NABU, NABU-Fachbeauftragter für Reptilien. Das heißt, man muss dann sagen, also nicht nur Schlangen, sondern Reptilien generell. Und dieser heißt Hubert Laufer. Und ich sage erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo und guten Tag, jawohl.
Reptilien, das heißt Schlangen, sie gehören ja zu den Reptilien, sprich für Schlangen hat es nicht ganz gereicht, will heißen, dass in Baden-Württemberg nicht so viele Schlangen sind, dass man da einen eigenen Fachbeauftragten für bräuchte. Das heißt, Schlangen hier in Baden-Württemberg sind ein bisschen in Gefahr.
Genau, also es gibt tatsächlich in Baden-Württemberg nicht so viele Schlangen. Also wenn man weltweit gibt es 2700 Schlangenarten. Und in Baden-Württemberg gibt es halt nur 6 Arten.
Und diese 6 Arten sind hier verbreitet. Ich meine, ich sehe ja nicht täglich irgendwelche Schlangen, sondern meistens Vögel oder andere Tiere. Und von denen weiß ich auch, dass sie immer seltener werden. Einige gibt es häufiger, andere eben weniger häufig. Wie sieht es denn da bei den Schlangen aus?
Ja, da ist bei den Schlangen ist genauso. Also die beiden Ringelnatterarten, die Barrenringelnatter, die ist sozusagen vom, ich sag mal, Schwarzwald im westlichen Bereich kommt sie vor und eben im östlichen Bereich schon die östliche Ringelnatter. Die Schlingnatter ist nahezu Baden-Württemberg weit verbreitet. Und dann gibt es eben noch die seltene Esculapnatter, die kommt nur im Odenwald vor. Und dann die Kreuzotter, da sehen wir dann schon bei den Giftschlangen, die Kreuzotter, die kommt im Schwarzwald, Oberschwaben und Schwäbischer Alb vor. Und ganz, ganz im Süden, im Schwarzwald, gibt es dann die zweite Giftschlangenart, die Aspisviper. Aber die ist auch extrem selten.
Trotzdem, ich meine, wenn ich Schlangen sehe, dann sehe ich ja nicht häufig, aber irgendwie kriege ich immer so ein bisschen Angst. Was könnte denn passieren, wenn was passiert? Sprich, wenn ich auf eine Schlange drauf trete, dummerweise, und die halt eben zubeißt.
Also zunächst mal muss man sagen, wenn Schlangen fliehen können, dann fliehen die. Also es ist bestimmt keine große Gefahr von Schlangen aus. Die meisten Probleme oder sowas gibt es natürlich dann, wenn Schlangen irgendwie in die Enge getrieben werden oder wenn die Schlangen halt irgendwie überrascht werden. Und dann, wie gesagt, gibt es eben, also wenn jetzt von einer nicht giftigen Schlange, also Schlingnatter, man gebissen wird, dann passiert gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Aber klar, wenn man von einer Kreuzotter oder Aspisviper, das ist ähnlich, denen zu nahe kommt. Auch da ist so, wenn die fliehen können, fliehen die. Aber jetzt gerade bei der Kreuzotter, jetzt haben wir ja die Zeit, wo die Heidelbeeren reif sind, wenn man die ernten möchte. Und die Kreuzotter liegt auch gerne in den Heidelbeeren, da kann sie perfekt sonnen. Und dann kommt man ganz langsam, leise dahin. Und dann kann auch nicht sein, dass er dann in die Heidelbeere reinfasst und da liegt gerade eine Kreuzotter und die Kreuzotter erschreckt genauso wie man selber, dass sie dann beißt. Aber auch das ist so, Kreuzotterbisse oder Giftschlangenbisse in Baden-Württemberg, die führen, ich sag mal, im Normalfall nicht zum Tod. Nur wenn man halt eine Allergie hätte oder irgendwie sonst irgendwie eine Vorerkrankung hat. Aber im Normalfall ist es nicht so schlimm. Ich empfehle als erstes, wenn man praktisch dann eben gebissen wird, also zunächst mal Ruhe bewahren, so gut es natürlich geht. Und wenn man dann irgendwie Schmuck hat, also Ehering oder irgendwie sowas, dann als erstes diesen Ring abziehen. Weil durch den Biss geschwillt die Hand oder der Arm und dann kann es sein, dass da zu Blutstauungen kommt. Also deswegen einfach den Schmuck zunächst mal entfernen und dann in aller Ruhe zum Auto gehen und halt mit dem Begleiter sich dann ins nächste Klinikum fahren lassen. Bei dem Gift, wo die Kreuz- oder die Aspisvipern hat, geht es auch tatsächlich nicht darum, ob man es eine Viertelstunde früher oder später ins Krankenhaus kommt oder eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das wäre anders, wenn man in Afrika wäre und dort von einer Mamba oder Kobra gebissen wird. Das ist ein ganz anderes Gift. Dort ist es viel, viel extremer. Dort geht es dann wirklich um Minuten. Aber bei unseren ist das kein Problem. Also dem Ruhe bewahren und dann eben zum Oberarzt gehen oder zum Arzt gehen und dann weiß der, was er machen muss.
Das heißt im Grunde genommen kein Problem. Und das ist dann eigentlich auch nicht unser Thema, sondern unser Thema hier zumindest in Baden-Württemberg ist, wie können wir unsere Schlangen erhalten? Denn Schlangen sind ja eigentlich extrem selten. Wie kann ich eigentlich feststellen, dass ich eine Schlange habe, zum Beispiel in meinem Garten, und ich da vielleicht eventuell aufpassen muss, aufpassen im doppelten Sinne, weil Schlangen, die wollen ja auch was fressen. Schlangen, die brauchen, glaube ich, auch eventuell Wasser. Und Schlangen werden sicherlich irgendwo vielleicht auch ihre Eier verstecken. Und die Eier, die möchte ich ja auch nicht unbedingt überraschen.
Also im Prinzip kann man davon ausgehen, dass man im Hausgarten, da geht es dann in aller Regel eben um die Schlingnatter. Die sieht ein bisschen ähnlich aus wie die Kreuzotter. Deswegen gibt es auch immer wieder kommt es zu Verwechslungen. Aber eben, wie gesagt, die Kreuzotter kommt nur in höheren Lagen vor. Aber ich sage es mal so, in Baden-Württemberg in aller Regel über 600 Meter, meistens sogar über 800 Meter kommen die nur vor. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwo im Hausgarten auftaucht, ist eher gering. Deswegen ist eher die Schlingnatter oder eben die Ringelnatter. Die kommen im Garten vor. Bleiben wir jetzt zunächst mal bei der Schlingnatter. Die Schlingnatter frisst vor allen Dingen gerne andere Reptilien, also Blindschleichen oder eben Eidechsen. Das heißt, wenn ich die im Garten fördern möchte, lege ich halt einen Steinhaufen an, Reisighaufen oder sowas. Ich brauche natürlich dann immer, sag ich mal, so eine Ecke, wo, sag ich mal, ein bisschen verwildert aussieht oder zumindest eine extensiv genutzte Wiese, weil die Nahrungstiere der Schlingnatter brauchen ja auch wiederum Nahrungstiere, das sind dann wiederum Insekten und dann können eben dort auch dann Eidechsen leben. Und wenn ich einen schönen Lebensraum für Eidechsen habe, dann habe ich auch einen super Lebensraum für die Schlingnatter. Und bei der oder bei den Ringelnattern, da sieht's an, also dazu muss man sagen, genau, die Schlingnattern sind Lebendgebären, also das heißt praktisch, da brauche ich nichts für Eierblage zu tun. Bei den Ringelnattern sieht es anders aus, die legen Eier ab und die legen natürlich ganz gern die Eier in den Komposthaufen oder sowas. Und als Nahrung fressen die in erster Linie Frösche, manchmal auch eben noch Fische, ne? Also von dem her ist dann für die Ringelnattern so ein Gartenteich ideal, dass sie dort eben Nahrung suchen können. Und dann auch da gilt halt Versteckplätze wie Reisighaufen oder sowas. Ne? Also wenn man sowas anlegt im Garten, also einfach einen extensiv genutzten Garten, strukturreich, sowas ist ideal für Schlangen.
Das heißt, die Ringelnatter, die hätte ich wohl eher bei mir zu Hause im Garten drin. Wenn ich jetzt irgendwie so einen Teich habe, in dem sich Frösche tummeln, während die Schlingnatter, dann müsste ich mich schon anstrengen, dass im Garten beispielsweise irgendwelche Eidechsen sich ansiedeln und dann könnte sich eventuell mal eine Schlingnatter ansiedeln bei mir.
Genau so. Also das guckt man sich auch darauf an, wo man dann wohnt. Also wohnt man natürlich jetzt in der oberen Ebene. Da ist eigentlich mit Eidechsen wesentlich einfacher, als wenn man jetzt im Schwarzwald wohnt oder sowas. Ne?
Nun, die Ringelnatter, wenn die ihre Eier gelegt hat, dann sollte man die Eier wohl nicht irgendwie bewegen. Wann legen die eigentlich ihre Eier ab? Ich meine, ich gehe ja hin und setze vielleicht mal meinen Komposthaufen einfach um und dann möchte ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit sorgfältig suchen, ob da Eier drin sind, sondern dann nehme ich meinen Spaten und meine Gabel, meine Heugabel und dann wird einfach umgesetzt.
Genau, aber in aller Regel tut man ja den Komposthaufen eher im Herbst umsetzen, ne? Und wenn man das packt, sage ich mal, ja, so im Oktober oder Mitte September, aber Oktober ist besser, erst den Komposthaufen umsetzt, dann ist das gar kein Problem. Also weil die Ringelnattern, die haben jetzt zum Teil schon die Eier abgelegt oder legen sie jetzt gerade ab. Also jetzt ist gerade so die Eierplagezeit. Und dann kommt es drauf an, hier ist natürlich die Witterung. Wenn es jetzt optimale Witterung ist, ich sag mal so 28 Grad, 30 Grad, sowas, also im Eierplagesubstrat, also dann kann man so sagen, in 60 Tagen schlüpfen dann schon die ersten Ringelnattern.
Okay. Und die Kreuzotter, unser gefährliches Exemplar, wenn ich mal so sagen darf, wobei das auch nicht so gefährlich ist, weil die Schlangen sind hier eigentlich lieb in unserem Lande, die kommen sowieso erst ab 600 Meter praktisch zum Zuge. Nun, nicht überall ist 600 Meter, das heißt, so eine Kreuzotter ist eventuell ziemlich einsam, wenn sie auf irgendeinem Berg lebt. Wie machen die denn das überhaupt? Ich meine, gibt es dann irgendwelche Inzuchtinseln? Oder gibt es da Verbindungen?
Also es gibt tatsächlich, also erst vor kurzem wurde tatsächlich eine Masterarbeit gemacht, die haben auch genetisch untersucht, gerade bei den Kreuzottern. Und da kommt schon kam also als ein Ergebnis raus, dass es mittlerweile Populationen gibt. Da ist das Genmaterial schon relativ verarmt. Also das heißt, es geht schon Richtung Inzucht. Das ist tatsächlich so. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Lebensräume durch Barrieren getrennt sind. Also im Schwarzwald oben, da verläuft ja die B500. Und die B500 ist tatsächlich schon keine hundertprozentige Barriere, aber schon eine Barriere. Ja. Also, aber das ist das eine. Also das heißt praktisch über die Straße können sie fast nicht drüber kriechen. Und wenn sie es mal versuchen, dann werden sie häufig totgefahren. Aber natürlich längs der Straße da gibt es schon, also gerade jetzt im Nordschwarzwald, im Nationalpark, da gibt es schon noch, sage ich mal, das sind mit in Baden-Württemberg die besten Bestände der Kreuzotter.
Wenn es solche Inzucht gibt, da gibt es ja zwei Sachen. Erstens mal die Kaputt-Inzucht und die Edel-Inzucht. Was hat man hier in Baden-Württemberg?
Ja, und das Zweite ist tatsächlich der Fall hier. Also die Gene verarmen.
Die verarmen, und das heißt, die Tiere werden anfällig gegen Krankheiten und sonstige Probleme.
Gegen Krankheiten, gegen Parasiten oder natürlich auch grundsätzlich gegen Umwelteinflüsse, die es hat. Ne? Und dazu kommt jetzt gerade bei der Kreuzotter, dass halt der Klimawandel, der macht ja einfach zu schaffen. Das hört sich jetzt zunächst mal überraschend oder komisch an. Unter Schlangen versteht man immer Sonnenanbeter, aber es ist tatsächlich so bei der Kreuzotter, vor allem die langen Trockenphasen im Sommer, die machen ja ernsthaft zu schaffen. Das ist auch ein Stück weit bei den anderen Schlangen so. Und zwar gibt es da ein Phänomen, und zwar Schlangen, sage ich jetzt mal, wachsen ein ganzes Leben lang. Und die Haut der Schlange kann aber nicht mitwachsen. Deswegen müssen die Schlangen sich von Zeit zu Zeit häuten, also so eine Schlangenhaut oder Schlangenhemd, findet man ja auch immer wieder in der Natur. Und um sich richtig oder gut häuten zu können, müssen die Schlangen zwischen der neuen Haut und der alten Haut eine Lymphflüssigkeit sozusagen reinpressen, damit sich die schön trennt. Und dazu brauchen sie halt grundsätzlich Flüssigkeit. Und wenn es halt eine längere Phase gibt, wo es nicht mal mehr Taubildung oder sowas gibt, dann fehlt ihnen die Flüssigkeit und dann kommt es zu Häutungsproblemen. Das geht einmal gut, das kann vielleicht auch zweimal gut gehen, aber irgendwann, wenn es dann zu stark die Probleme werden, geht sie ein, die Schlange.
Hatte man das jetzt schon in unserer Trockenperiode? Wir hatten ja vor kurzem eine riesige Trockenperiode und augenblicklich gibt es ja auch nicht so viel Wasser. Das heißt, hatten wir das jetzt schon in Baden-Württemberg? Haben Sie da was erlebt?
Ja, das ist tatsächlich so. Also gerade auf der Schwäbischen Alb ist ja nicht insgesamt trockener jetzt wie der Schwarzwald selbst. In der Schwarzwald gibt es ja Feuchtheiten, da gibt es Moore, das ist auch in Oberschwaben so, in den Mooren. Da gibt es dann eben noch die Bestände, die überleben. Aber die Populationen, die auf der Schwäbischen Alb in den Wacholderheiden leben, da konnte man es gut feststellen, dass überall da, wo es keine Quellbereiche gibt oder wo die Feuchtgebiete fehlen, genau in diesen Lebensräumen, da ist die Kreuzotter mittlerweile ausgestorben.
Das heißt, die Schlangen haben hier in Baden-Württemberg mehrere Probleme. Sie sind zum Teil isoliert, zum Teil haben sie das, was weltweit passiert. Das heißt, das Wasser wird knapp und die Hitze setzt ihnen zu. Der Straßenverkehr ist natürlich ein Problem. Und das ist allerdings für den NABU kein neues Problem. Der NABU sagte immer wieder, dass man dann entsprechende Inseln verknüpfen soll. Jetzt haben wir eine Straße, und wie verknüpfe ich eine Straße, die trennt, wie verknüpfe ich da die Gebiete? Bei den Fröschen werden die Frösche ja rübergetragen.
Genau, also das ist, also auch bei Amphibien ist das nicht so ganz einfach. Da ist es halt deutlich einfacher, gerade bei der Frühjahrswanderung, weil da kommen halt dann Hunderte, Tausend. Das ist eben bei Schlangen in der Tat nicht so. Die möchten sozusagen vom Frühjahr bis in Herbst irgendwann mal eine drüber. Da geht es nicht mit dem Zaun. Das heißt aber trotzdem, wenn es irgendwo einen Hotspot gibt, also wenn man das von den Lebensräumen sieht oder eben wenn man immer wieder überfahrene Tiere findet, dann wäre es eben einfach gut, einen Durchlass unter der Straße anzulegen, wo die Schlangen dann in den Durchlass reinkriechen können. Da braucht es dann auch noch ein Leitsystem rechts und links. Und dann können die da reinkriechen, kriechen unter der Straße durch und kommen auf der anderen Seite wieder raus.
So, an diesem Punkt danke ich mal hier Hubert Laufer vom NABU, NABU-Fachbeauftragter für Reptilien. Wir haben uns unterhalten über Schlangen. Das ist wohl jedem aufgefallen, weil heute am Mittwoch, 16. Juni, haben wir den Weltschlangentag. Und in Baden-Württemberg sind Schlangen selten, aber wer eine Schlange findet, ob lebend oder tot, vielleicht fotografieren und dann Informationen kann man an den NABU senden, wenn es da Probleme gibt. Ich danke mal für das Gespräch. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 17. Juli 2025 durch Konrad.
Nachrichten von links unten.